Ich grüße euch zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit dem Seriengründer und aktuell Founder und CEO von dem Agentic AI Startup Seif aus Hamburg, Jan Marquardt. Mein heutiger Gast im Podcast, der Jan, hat mit 14 seine erste Firma gegründet. Damals war er noch in derselben Klasse, zusammen mit Tarek Müller von About You. Also viel Gründerspirit und auch ein bisschen Rebellion dabei. Hat selber gecodet und hat dann seinen Weg zum ersten SaaS-Startup im Studium gefunden, hat aus dem Studium raus Koyo gegründet, von zehn Jahre lang, von 2010 bis 2020 dann aufgebaut, gebootstrapped auf 20 Millionen ARR. Sehr erfolgreicher Exit mit Marlin Equity Partners. Koyo heißt jetzt Hilo und Hilo macht weiterhin Social Network für große Firmen. Also das, was mal als starres und langweiliges Intranet angefangen hat, in cool und in interaktiv und auch offensichtlich sehr erfolgreich. Da ist er jetzt nur noch an Bord, hatte dann ein bisschen Zeit, über die Welt nachzudenken. Und das finde ich ja, es bringt uns hier in so eine ganz spannende Situation für den Podcast. Jan hat jetzt neu durchgestartet mit Seif. Seif ist ein AI-Startup, wieder aus Hamburg. Wenn ich es richtig hier wiedergebe oder verstanden habe, bauen sie im Endeffekt ein Enterprise Application Layer, wo sie die bestehenden Software-Systeme eines Enterprise-Kunden anbinden, haben über 100 Konnektoren gebaut und dann darauf oder damit die aktuellen AI-Modelle verknüpfen, sodass Mitarbeiter einfach AI-Agents mit No-Code erstellen können, sozusagen eigene Workflows, eigene Probleme lösen lassen können von der AI, basierend auf den eigenen Daten der Firma. Und dass das gerade viel Traction hat, ist nicht überraschend. Headline ist als VC eingestiegen und wir gehen jetzt rein in 45 Minuten. Super spannende Story mit Jan Marquardt und Seif. Viel Spaß!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Guten Morgen, Jan. Ich grüße dich.
Moin, Matthias.
Das ist ein ehrliches Moin, das nimmt ja hier so ein bisschen Überhand im Podcast, aber du sitzt in Hamburg, deswegen darfst du es. Jan, ich freue mich, du bist Founder von Seif, aktuell, aber in Wirklichkeit Serienfounder, bist, glaube ich, seitdem du 12 bist, irgendwie als Unternehmer oder unternehmerisch unterwegs, hast mit Tarek Müller von About You zusammen irgendwie in der Schule gesessen und erste unternehmerische Schritte gemacht. Jetzt eine Firma aufgebaut, irgendwie verkauft und machst gerade deine nächste. Sag uns doch mal, damit wir es direkt von vorne einordnen können, was macht Seif genau und seit wann seid ihr auf dieser Journey?
Jo, danke für die Intro. Seif ist eine Enterprise AI Plattform. Wir bringen auf einer Plattform all das zusammen, was eine Firma braucht, um KI in den Arbeitsalltag, in die eigenen Prozesse und letztlich in die eigene Wertschöpfung und Produktivität hereinzubringen. Das heißt, wir haben eine Plattform, auf der hast du erstmal ein LLM-unabhängiges Chatbot-Interface, das komplett mit deinem Firmenwissen verknüpft ist. Wir haben KI-Agenten, die du dir selber bauen kannst, die auch so gebaut sind, dass die per No-Code von jedem in der Firma zusammengeschustert werden können. Weil wir im Prinzip daran glauben, dass jede Abteilung, jeder Bereich hat so seine eigenen Prozesse, seine eigenen Herangehensweisen. Und wir wollen den einzelnen Unternehmensbereichen einfach die Möglichkeit geben, ihre Arbeit, ihre wiederkehrenden Aufgaben mit AI zu automatisieren und AI damit voll in den Arbeitsalltag zu integrieren.
Okay, ich habe mir das so ein bisschen angeguckt und die Idee zu sagen, hey, ich verknüpfe mal alle Tools und was ich so gesehen habe, ist halt irgendwie Salesforce, irgendwie Personio, SAP, also so die Standard Enterprise Software, die halt sowieso auf meinem Rechner ist, die bindet ihr ein und dann kann ich quasi alles, was an Daten, E-Mails und Wissen in meiner Firma ist, sozusagen über dieses Chatbot-Interface durchsuchen. Ist das korrekt?
Ja, so ist es. Also wo kommen wir eigentlich her? Ursprünglich war der Gedanke, dass wir mit AI das Wissensmanagement voll automatisieren. Ja. Und dazu haben wir die ganzen Konnektoren gebaut. So, ich sag mal, all den gängigsten Enterprise-Apps, die du so kennst. So Google Workspace, M365, du hast schon selber gesagt, Salesforce, SAP, die ganzen anderen CRM-Systeme, Ticketsysteme, Wiki-Systeme, you name it. Wir haben über 100 Konnektoren. Und was wir dann gemerkt haben, ist, dass wir eigentlich auf einem riesengroßen Schatz sitzen. Ja, viele Unternehmen hatten bis dahin so die ersten Gehversuche mit ChatGPT und Co. gemacht. Und dann ist der logische nächste Schritt ja, dass du irgendwann die KI sozusagen mit deinem Unternehmenssystem verknüpfst. Und diese Verknüpfung, die hatten wir schon. Deswegen haben wir jetzt in den letzten 2-3 Monaten auch die Weiterentwicklung gemacht hin zur Enterprise AI-Plattform, ganzheitliche KI-Plattform, aber eben mit kompletter Verknüpfung, Integration in deine bestehende Systemlandschaft.
Das war, glaube ich, eine gute Intro in das, was Jan macht. Und bevor wir da jetzt in Details reingehen, kurz zu unserem aktuellen Werbepartner Digitalike. Digitalike ist eine SEO-Agentur aus Berlin, geführt von Johannes Giesche und Uwe Roll. Die bieten euch einen kostenlosen SEO-Check an. Also einfach mal auf digitalike.de/artist vorbeischauen und den jetzt mal ausprobieren und gerne mir Feedback geben, ob euch das geholfen hat oder nicht. Was macht Digitalike? Die beiden Jungs stehen für Fairness, Transparenz und Qualität. Sie haben sich insbesondere auch für SaaS-Unternehmen spezialisiert, denn die brauchen, wie ihr wisst, kontinuierlich qualifizierte Leads, die dann zu zahlenden Kunden werden. Wie macht es Digitalike vielleicht anders als andere? Sie nehmen sich vor allem Zeit, um dein Produkt zu verstehen und deinen Markt kennenzulernen, denn nur so lassen sich dann die richtigen Keywords finden, die hochwertige MQLs und SQLs versprechen. Viele andere SaaS-Unternehmen vertrauen bereits auf die Expertise von Digitalike und konnten mit deren Unterstützung Traffic und Umsatz steigern. Also, wenn euch das interessiert, schaut mal vorbei auf der Webseite digitalike.de/artist. Würde mich freuen, da Feedback zu bekommen. Danke euch. Genau, das ist so ein bisschen, was ich jetzt viel gehört habe, ist, dass du halt ChatGPT hast, um halt irgendwie Effizienz zu steigern. Dann aber einfach viele Firmen sagen, ich brauche eigentlich ein proprietäres LLM. Ich muss das LLM nehmen und auf meine proprietären Daten zumindest irgendwie in einem abgeschlossenen System aufbauen, weil ich einfach nicht will, dass meine Daten irgendwie hochgeladen werden, ja, zu OpenAI. Mhm. Ich will halt die Intelligenz oder diese Systematik haben, aber halt in meinem geschlossenen Firmenkontext. Weil jetzt sagst du, ihr habt euer Produkt so gebaut, dass eigentlich schon extrem viel von dem Firmenwissen ja angeschlossen ist. Ja? Und dann seid ihr ja im Endeffekt so fast schon da. Das heißt, ich muss das jetzt nicht mir irgendeine Lizenz kaufen und das bauen, sondern ich komme zu euch, ihr habt das alles für mich schon gebaut und kann das dann einfach starten. Wie lange dauert das, bis Zive läuft?
Zive ist eine Plug-and-Play-Lösung. Also wir können Zive innerhalb von ein paar Tagen aufsetzen. Aber vielleicht nochmal zu dem, was du gesagt hast, um das so ein bisschen zu sortieren. Ja, ja. Also das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Aber es untergliedert sich in so ein paar Bereiche. Also du hast zum einen natürlich die Anforderung, dass die KI, die du in deinem Unternehmenskontext einsetzen willst, soll, ich sag mal, im Großen und Ganzen dein Unternehmen verstehen. Also die KI sollte grundsätzlich wissen, machen wir B2B, in welcher Branche sind wir aktiv, was für Produkte bieten wir an, wie ist so unser Style, sagen wir mal zum Beispiel auch, wie ist unsere Brand, wenn du jetzt eine KI nutzen willst, um irgendwelche Marketingtexte zu generieren. Ich sage, das ist so, sagen wir mal, das generelle Verständnis, was die KI haben sollte über deine Firma. Und dann hast du aber noch situative Wissensbedürfnisse. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, lieber KI, erstell mir bitte eine Marketingstrategie, damit wir unsere Ziele dieses Jahr erreichen können. Dann muss ja das System in der Lage sein, herauszufinden, was sind denn eigentlich die Ziele? Wie war denn eigentlich die Marketingstrategie letztes Jahr? Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Wie ist eigentlich das Team aufgestellt? Haben wir eigentlich genug Ressourcen dafür? Und das erfordert quasi eine interne Recherche. Und diese interne Recherchemöglichkeit, das ist so eigentlich der Kern unserer Anwendung. Deswegen auch Enterprise AI, weil unsere AI dieses Grundverständnis hat, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite über alle Systeme hinweg intern recherchieren kann und dadurch eben Antworten liefert, die auf das Unternehmen individualisiert sind.
Okay, und was ist so euer ICP? Welche Mindestgröße braucht so ein potenzieller Kunde?
Wir dachten eigentlich, dass das eher so ab ein paar hunderten Mitarbeitern erst losgeht, merken aber gerade, dass dieses Bedürfnis schon bei Unternehmen ab 50 Mitarbeitern eigentlich krass besteht. Also ICP für uns ist schon ein paar hundert Mitarbeiter und aufwärts, am liebsten irgendwie ein paar tausend Mitarbeiter. Aber merken gerade, der Appetit ist auch bei den kleineren ziemlich groß und auch ehrlicherweise die Ausgabenbereitschaft.
Okay. Und ich meine, ihr habt eine gute Funding-Runde mit Headline hingelegt, irgendwie, ich glaube, so um die 3 Millionen US-Dollar. Das ist ja erstmal ein cooler VC, auch eine gute Pre-Seed-Runde, glaube ich, war es, ne? Irgendwie, das liegt jetzt ein bisschen daran, ich wollte jetzt mal so vorneweg halt für die Zuhörer sagen, worüber reden wir heute aktuell, ja? Und ich glaube, AI ist sowieso groß hier bei uns im Podcast, glaube ich, bei jedem irgendwie top of mind. Irgendwie, ihr baut jetzt da, glaube ich, ein Tool, was man sofort versteht, was für große Firmen sehr sinnvoll ist. Noch spannender wird es jetzt, wenn man es im Kontext so ein bisschen von deiner Historie setzt. Du hast vorher schon eine Firma sehr erfolgreich aufgebaut, irgendwie Bootstrap bis 20 Millionen ARR, dann an Private Equity verkauft. Das war Koyo, jetzt Hilo. So eine Art Social Network für Enterprise Companies. Also so auch in der Phase, ich glaube 2010 gegründet oder so. Wir haben damals die Clicks bei 2013, da war Facebook gerade so, hat uns ja quasi Rückenwind gegeben im Marketing, weil es einfach bam da war. Und das heißt, wenn ihr 2010 gegründet habt, da war 2013, so war Facebook irgendwie top of mind bei allen. Und dann hinzugehen und zu sagen, hey, also im B2C-Bereich, ne, da hinzugehen und sagen, hey, sowas Ähnliches brauchst du doch eigentlich als Enterprise, um als CEO deine Mitarbeiter zu erreichen, um Engagement hinzukriegen und so weiter. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es genau das, was ihr gebaut habt. Ja. Und hat natürlich jetzt eine gewisse Relevanz, ja, weil du hast Erfahrung im Enterprise-Bereich. Ihr wart bei, glaube ich, Kunden, wenn ich es richtig verstanden habe, Salesforce, Google, Deutsche Bahn in Deutschland hattet ihr groß. Also ihr hattet wirklich dicke Fische da, mega Namen. Hast du da eine Leidenschaft für Enterprise-Sales oder sind das einfach die lukrativeren Kunden? Warum bist du jetzt wieder im Enterprise-Segment unterwegs?
Ja, also muss ich schon sagen, Enterprise Software ist schon so mein Metier. Mit Hilo sind wir da eigentlich durch Zufall reingerutscht, muss ich sagen. Also wir hatten, also ich war ja Anfang 20, als wir das aufgebaut haben und wir sind einfach an den Markt gegangen, haben geguckt, wo bleibt das Thema kleben? Und wir haben dann gemerkt, okay, bei den großen Unternehmen ist einfach eine große Nachfrage. Und ermöglicht uns dann auch zu bootstrappen. Ja, wir haben ja relativ früh so Kunden gewonnen wie die Deutsche Bahn, E.ON, die Deutsche Telekom. Am Anfang waren wir ja viel in Deutschland unterwegs. Und solche Kunden zu gewinnen, waren für uns quasi wie jedes Mal wie so kleine Mini-Funding-Runden. Ja, und das ist am Ende die Grundlage dafür gewesen, dass wir auch bootstrappen konnten. Und dann bin ich da reingerutscht. Mittlerweile bin ich natürlich im Laufe der Jahre, ich habe ja 12 Jahre lang Hilo aufgebaut, quasi Enterprise-Software-Profi geworden. Und da sehe ich auch tatsächlich für uns ganz klar die Lücke. Also wenn ich mir das ganze AI-Landscape angucke, dann sehe ich einfach unfassbar viele Tools. Aber es sind halt auch nur Tools. Ja, ein etabliertes Unternehmen ab ein paar hundert Mitarbeitern sucht halt nicht ein Tool, sondern sucht halt eine Enterprise-Plattform. Ja, mit all den Dingen, die dazugehören. Irgendwie ausgefeiltes Berechtigungsmanagement, Integration, Sicherheitsstandards, Konfigurationsmöglichkeiten, Customizing-Möglichkeiten. Und das ist das, worauf wir uns spezialisieren.
Ja, würde ich challengen. Ich habe jetzt mehrfach gehört, dass ein Enterprise-Kunde einfach gar keine neue Software sucht, sondern eigentlich idealerweise von seinem SAP, von seinem Salesforce so ein bisschen erwartet, dass sie das integrieren, ja, was ihr jetzt quasi baut, damit ich halt nicht nochmal in so einen Integrations-Onboarding-Prozess gehen und nochmal neue Prozesse einführen muss, etc. Also ist ja schon so, dass die großen Enterprise-Systeme sich auch immer stärker ausweiten und in den Kunden reingraben. Wie kriegt ihr es hin, also dass ihr sozusagen euch da trotzdem als separates Angebot etablieren könnt?
Also man muss ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, auf der einen Seite gibt es halt KI als Funktion. Ja, und wenn ich jetzt ein Salesforce bin und meine Haupt-Value Proposition ist einfach, einen Sales- und Kundenprozess zu unterstützen, dann nutze ich KI letztlich als ein Werkzeug, um diese Funktionalität zu verbessern. Und das ist auch total sinnvoll, ja, dass ein Salesforce in seine Apps, Anwendung KI integriert. Und das trifft auf alle anderen Softwarehersteller ja auch zu. Also ich glaube, es gibt keinen Softwarehersteller in einer bestimmten Kategorie, der sich nicht damit auseinandersetzt, okay, wie kann ich jetzt AI in mein Produkt integrieren? Das macht ja total Sinn. Wir haben einen anderen Blickwinkel darauf. Wir sehen schon eine Zukunft, in der Unternehmen digitale Mitarbeiter beschäftigen. Und diese Mitarbeiter müssen auch miteinander und auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten können. Und dann wäre es ja nicht sinnvoll, wenn man so einen digitalen Mitarbeiter hat, der nur in einer Anwendung unterwegs ist, sondern du brauchst schon digitale Mitarbeiter, die wie Menschen letztlich systemagnostisch agieren können und sich in verschiedenste, ich sag mal, verschiedenste Systeme, aber auch verschiedenste Prozesse und Arbeitsabläufe im Unternehmen integrieren. Und deswegen glauben wir, dass es nur dadurch geht, dass du eine übergreifende, wie so eine Klammer, die du sozusagen um deine Systems of Records sozusagen um drum setzt, dass es nur über so eine übergreifende Plattform geht.
Ja, 100% verstanden. Ja, also sehe ich sofort ein. Gab es da Widerstand von diesen, wie du sagst, Systems of Record? Ja, das sehen die ja auch. Die haben wahrscheinlich Interesse, erstmal ihren Turf weitestgehend zu verteidigen. Und du hast ja gesagt, ihr habt 100 Konnektoren gebaut. Das ist ja relativ umfassend. Damit bist du ja dann sozusagen in dieser Klammerfunktion jetzt schon angekommen. Ich hätte mir vorgestellt, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist, dass so ein Salesforce gar nicht so gerne Zugang zu seinem System gibt.
da machen wir uns das einfach. Wir gehen über die Standard-APIs. Also ich habe jetzt keinen direkten Draht zu Salesforce oder zu SAP, um an irgendwelche speziellen proprietären APIs ranzukommen. Und natürlich ist es so, jemand, der AI-Funktionen in sein eigenes Produkt integriert, hat natürlich die Möglichkeit, viel, viel tiefer reinzugehen. Wir merken aber auch, für uns ist das Wichtigste, dass wir dieselben Interfaces angehen können, die auch Nutzer angeht. Ja, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wirklich virtuelle Mitarbeiter, digitale Mitarbeiter zu erschaffen, die wie Menschen letztlich in Prozesse integriert werden, dann geht es für uns wirklich darum, okay, können wir über die API von, ich sag mal, wieder Salesforce als Beispiel, das Gleiche machen, was jetzt auch ein Nutzer in der Oberfläche machen kann. Und das ist eigentlich zu 90% gegeben und wird auch immer besser.
Okay, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, was ich so gehört habe. Ich hatte den Max hier von Saver. Die machen halt Agentic AI für einen spezifischen Use Case. Ja, irgendwie Altersvorsorgeberatung. So, und da muss er schon mehrere Agents bauen, die miteinander kommunizieren, weil jeder einfach so spezialisiert ist auf einen Teil des Prozesses, übergibt dann an den nächsten, der macht dann an der Stelle weiter und kriegen damit irgendwie 80% irgendwie Admin Work reduziert, ja, bei den Menschen, was natürlich irgendwie erstmal eine geile Value Proposition ist, wenn du das halt irgendeinem Kunden anbieten kannst. Jetzt hört sich das bei dir an, als würdest du ein System bauen, was halt nochmal einfach komplexer oder größer ist, weil du eigentlich sagst irgendwie, ich könnte so einen Prozess einfach, also die Agents für so einen Prozess einfach definieren, ja, das wäre eine Anwendung, aber ich könnte auch 1000 andere Agents irgendwie definieren und dann komme ich ja zu dem Punkt, du meinst, es ist No-Code, ja, aber dieses Talent oder dieser Skill, so einen Agent zu bauen und so einen sinnvollen Agent irgendwie abzubilden, können das Mitarbeiter wirklich oder brauchst du dann wieder so eine Armada von Beratern, die dann im Endeffekt hingehen und sagen, okay, komm, ich baue dir das und dann zeige ich dir das und dann schule ich dich und dann können halt auch irgendwie die Mitarbeiter das anwenden. Weil ich bin gerade in der Phase, dass ich denke, wir in der Bubble konzentrieren uns und lernen ganz viel, aber die meisten Leute wissen noch nicht mal, wie man richtig promptet in ChatGPT, um das anzuwenden. Und wenn du nicht prompten kannst, dann glaube ich, kannst du auch keinen Agent bauen.
Da würde ich widersprechen. Also, also ich sehe erstmal vielleicht ganz kurz zum Prompten. Ja, ja. Für mich ist Prompten am Ende ja eine Arbeitsaufgabe delegieren. Mhm. Ja, jetzt kann man sich auf den Standpunkt stellen und sagen, okay, die meisten Menschen können vielleicht gar nicht so besonders gut delegieren. Das mag so sein. Aber das ist grundsätzlich erstmal ein Skill, der sich erlernen lässt und bei dem ich auch den Anspruch an Leute in relevanten Funktionen im Unternehmen habe, gerade Knowledge Worker, dass sie das hinbekommen. Und wenn sie es heute nicht können, dann müssen sie es lernen. Das ist dann also weniger eine Prompting-Schulung, sondern einfach eine generelle Schulung. Okay, wie delegiert man vernünftig? Das heißt, definiere einen Arbeitsauftrag mit ausreichend Kontext, definiere genau, was du damit verfolgst, welches Ziel du damit verfolgst und wie du dir das Ergebnis konkret vorstellst. Ja, und das sind ja letztlich, wenn man es übersetzt, genau die Zutaten, die heute in jedem Prompt Guide irgendwie mit drinstehen. Und das gleiche Prinzip übertragen wir in unserer Vision für Seif auch auf die Agenten. Also aktuell, wenn man sich anguckt, die ganze Bubble, da hast du vollkommen recht, wenn wir über Agenten reden und wenn ich auch gucke, was auf LinkedIn so passiert, an Screenshots geteilt wird, das sind im Prinzip bessere Zapier-Applikationen. oder Zapier Automations. Das ist für mich kein Agent, um das ganz klar zu sagen. Wir haben eine andere Definition von Agenten. Für uns ist ein Agent ein digitales Abbild eines Mitarbeiters, der vielleicht im ersten Schritt erstmal nur eine konkrete Aufgabe macht, wie so ein Praktikant, der erstmal nur die Aufgabe hat, Akten zu sortieren oder so, aber der später auch besser werden kann, darin übergreifend verknüpfte Tätigkeiten auszuführen oder einfach ambivalenter wird in den Dingen, die er kann. Und das bedeutet für uns auch, dass wir den Anspruch haben, dass du einem Agenten Aufgaben so beibringen kannst, wie du so einem Menschen beibringst. Also ich würde ja sagen, die meisten Leute, die heute in Unternehmen arbeiten, haben schon mal irgendwie jemanden eingearbeitet. Ja, haben irgendwie einen neuen Kollegen, der im Team anfängt oder irgendwie einen Mitarbeiter in der eigenen Abteilung und die Person wird eingearbeitet und dafür, wie machen wir das? Ja, wir setzen uns neben die Person und zeigen der, übrigens hier findest du das, da findest du das und so machen wir dieses und jenes und ich möchte gerne, dass du ab jetzt jeden Montag das und das machst und jeden Donnerstag treffen wir uns hier und hier und das ist am Ende eine Einarbeitung eines Mitarbeiters über natürliche Sprache und so stellen wir uns das auch für unsere digitalen Agenten vor. Und ich glaube, da gibt es unglaublich viel low-hanging fruits an wirklich einfachsten, repetitiven Aufgaben, die auf diese Art und Weise von den Mitarbeitern selber an die KI delegiert werden müssen. Das machst du nicht, wenn du einen IT-Dienstleister brauchst. Also, keine Ahnung, die 20 Mails, die ich jeden Tag bearbeiten muss oder beantworten muss, die mich immer dasselbe fragen, weil ich im Customer Service arbeite oder so. Dafür werde ich jetzt höchstwahrscheinlich keine Agentur beauftragen oder irgendeinen Berater, der mir dafür einen KI-Agenten programmiert oder so. Aber wenn ich den einfach per natürliche Sprache anlernen kann, dann ist die Eintrittsbarriere viel, viel geringer. Und das ist unsere Philosophie.
Genau. Hast du einen Beispielprozess, was Kunden von euch automatisch gemacht haben? Also ich habe gerade den Podcast gehört hier mit dem Nick Turley, dem Product Chef von ChatGPT. Und da fand ich es halt auch ganz spannend, weil der arbeitet natürlich viel mit ChatGPT, aber er sieht natürlich auch das Verhalten von seinen Usern. Ja, und das ist natürlich immer total geil, weil ich glaube, ganz viele Dinge wissen wir ja gerade noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Ja, auch selbst mit den Tools, die wir selber bauen. Deswegen fände ich es jetzt spannend. Habt ihr die Plattform soweit schon live oder im Test mit ein paar von euren Kunden, dass ihr seht, wie die genutzt wird?
Ja, also ja, haben wir. Aber ich muss natürlich auch den Disclaimer einfügen, wir sind natürlich noch nicht bei dieser endgültigen Vision. Ja, also wir sind noch nicht da, dass wir jetzt KI-Agenten haben, mit denen du einfach irgendwie ein kurzes Gespräch führst, du erklärst denen ein paar Dinge und dann laufen die von alleine los. So ist es noch nicht, aber das ist unsere Vision. Da, wo wir stehen, ist im Prinzip, dass du bei uns auf der Plattform eigene Agenten bauen kannst, die vor allem in der Lösungsstrategie autonom sind und auch dazulernen können, um ihre Strategien zu verfeinern. Ja, und die sind in der Regel aktuell noch relativ atomar, das heißt auf einzelne Arbeitsschritte begrenzt. Beispiele, also wir sehen viele Marketing, ja, also da, wo es darum geht, Inhalte zu erzeugen, Texte zu erzeugen, Inhalte oder Marketingmaterialien zu repurposen. Wir sehen viel im Customer Service Bereich, repetitive Aufgaben oder repetitive Kundenanfragen zu beantworten. Wir sehen viel im Recherchebereich, also erzeuge mehr Reports aus irgendwelchen Sales-Zahlen, aus irgendwelchen Customer Success-Zahlen und so weiter. Mhm.
Und wenn ich jetzt hingehe und nochmal von Zive so ein bisschen abstrahiere auf so eine Meta-Founder-Ebene, ja, ich habe jetzt verstanden, was ihr macht. Ich glaube, das ist, glaube ich, undiskutierbar extrem spannend, weil einfach auch wirklich sehr viele Leute gerade an dem Thema arbeiten. Jetzt erstmal die Frage, warum machst du es überhaupt? Ja, also du hast eine Firma, glaube ich, mit signifikanten Erfolg verkauft. Finanziell musst du wahrscheinlich gar nicht mehr arbeiten und trotzdem gehst du jetzt hin und sagst, ich mache die nächste Firma, ich fange wieder voll an und dann auch nicht mit einer kleinen Vision, sondern mit einer großen. So, also was hat dich dazu bewegt, wie war diese Phase zwischen Halo und Zive? Was hast du da gemacht und wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, ich gehe wieder voll ein?
Mhm. Ja, also ich war ja nach dem Halo Exit, Ende 2020 war das, noch 2 Jahre CEO. Wir haben noch M&A gemacht, Firmen gekauft. Und die internationale Expansion vorangetrieben. Ich bin dann 2 Jahre später operativ raus, bin dann noch im Board. Also ich bin immer noch echt, bin auch noch beteiligt an der Firma, also bin wirklich noch nah dran. Aber ich habe dann zumindest operativ erstmal ein Jahr Auszeit genommen. Hm? Und dann kam Ende 22, also schon wenige Monate, nachdem ich operativ raus war, kam halt ChatGPT. Ja, und dann wurde mir immer klarer, dass hier einfach so eine bahnbrechende Technologie anrollt, die ich einfach unfassbar spannend finde. Und auch nochmal ganz anders als ML. Also wir haben uns natürlich, ich habe mich auch in meiner Rolle als CEO von Halo natürlich auch mit Machine Learning und KI schon auseinandergesetzt gehabt. Aber das war für mich nicht, ich glaube so wie für viele andere auch, das war für mich nicht so bahnbrechend wie ChatGPT und GenAI. Also das war dann schon für mich so, dass, ja, obwohl ich schon mit 12 angefangen habe zu programmieren, hatte ich in der Zeit bis dahin nie so eine bahnbrechende Technologie erlebt. Selbst das Smartphone war für mich nicht so bahnbrechend. Ja, und das war so der eine Aspekt. Ich wollte dann also auf jeden Fall was in dem Bereich machen. Und das andere ist, ich muss einfach sagen, ich bin auch einfach am Ende ein Getriebener. Ja, also Firmen aufzubauen ist einfach meine Berufung. Das macht mir Spaß und ich bin gut darin. Und insofern ist das erstmal so der Grundantrieb gewesen, wieder was Neues zu starten. Und was das Ambitionslevel jetzt angeht, hat sicherlich der Exit schon ein bisschen was verändert, ja, weil ich denke mir jetzt schon so, okay, ich trete jetzt hier nicht an, um irgendwie eine 2-3 Millionen Company aufzubauen in den nächsten paar Jahren, sondern wenn, dann muss ich auch schon richtig fetzen.
Okay. Das heißt, du hast ein anderes Risikoprofil. Bei Koyo, Halo, da war es wahrscheinlich einfach auch noch so ein bisschen, das muss schon irgendwie auch funktionieren, einfach weil da deine finanzielle Zukunft von abhängt. Und jetzt sagst du halt, ich kann mehr Risiko gehen, weil ich baue jetzt entweder was Großes oder auch nicht. Aber persönlich bist du ja wahrscheinlich kannst du die Krankenversicherung für deine Kinder zahlen, egal was passiert. Ja, und das ist ja schon mal ganz gut. Das ist gut, weil ich glaube, das führt zu visionären Ideen und damit vielleicht auch zu richtig coolen Firmen. Ja, ich glaube, das ist vom Mindset super. Ich verstehe auch, dass du diesen Megatrend irgendwie gesehen hast. Trotzdem ChatGPT war ja hat so einen Stein ins Rollen gebracht und dann ist ja eine ganze Menge passiert. Es gab, glaube ich, auch eine ganze Menge Opportunities und Ideen. Wie hast du dir den Markt angeguckt und bist da durchgefräst, um sozusagen jetzt diese Nische für Zive zu finden, in die ihr reingegangen seid?
Ich hatte ja vorhin gesagt, wir sind gestartet mit diesem Thema Wissensmanagement. Und das war natürlich ein Thema, was ich aus meiner Intranet-Zeit kannte und immer noch sehr gut kenne. Also das Problem, dass man Informationen im Unternehmen nicht schnell genug findet. Das ist ein relativ konkretes, bekanntes und auch validiertes Problem. Und auch eins, das bis heute nicht vernünftig gelöst ist. Und damit sind wir ja reingestartet. Und alles, was ab da bis zu der Positionierung geführt hat, die wir heute einnehmen, nämlich Enterprise AI-Plattform, war eigentlich marktgetrieben. Also wir sind mit unserem MVP an den Markt gegangen, das war Enterprise Search, AI Search, und haben die Plattform dann einfach entlang des Marktes und dem, was wir gelernt und gesehen haben, weiterentwickelt.
Es ist so eine Sache, die ich gerade beobachte, ist, dass nicht nur die Technologie sich sehr schnell entwickelt, ja, also ich meine, das kommen ständig neue Tools raus, aber auch, selbst wenn du nur bei ChatGPT bleibst, kommt gefühlt auch alle 3 bis 6 Monate eine neue Version raus, die dann wieder noch mächtiger ist. Und dann gehen sie zweigleisig auf die logisch denkenden, auf die sprachlich denkenden und die logisch denkenden Modelle. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass die Firmen, die gerade gegründet werden, sich viel schneller entwickeln, viel schneller adaptieren und anpassen müssen. Und es aber auch teilweise tun. Wenn du jetzt mal so im direkten Vergleich, weil du hast den direkten Vergleich ja, irgendwie sozusagen die Entwicklungsgeschwindigkeit von den ersten 2 Jahren Koyo mit denen von Zive jetzt vergleichst. Würdest du das teilen? Also macht ihr da mehr Sprünge? Seid ihr da agiler? Müsst ihr einfach schneller sein im Kopf? Oder wie empfindest du das?
Ja, also es ist brutal anders. Also ich muss schon sagen, wir leben halt in einer Zeit, die schon sehr stark, glaube ich, an den Dotcom-Boom erinnert. Also der Hype ist enorm groß und dementsprechend viel Kapital fließt rein, dementsprechend viele Gründungen gibt es. Und auf der, ich sag mal, auf der AI Foundation Model Seite tobt ja quasi, sag mal, der digitale dritte Weltkrieg sozusagen. Da hauen die sich ja mit natürlich Finanzierungsrunden und Investitionen um die Ohren. Das ist sondergleichen. In der Erwartung natürlich, dass derjenige, der da irgendwie gewinnt, am Ende die Grundlage bildet für jegliche Business-Transaktion, die in der Zukunft stattfindet. Ja, und ich glaube, das ist ja wie so eine globale Transaktionssteuer, die man dann sozusagen hat. Und dementsprechend passiert da einfach enorm viel auf der Geldseite. Was du sagst, ist aber aus unterschiedlichen Blickwinkeln, glaube ich, zu betrachten. Ja, also der eine Blickwinkel ist natürlich den wir haben als Anbieter. Und für mich ist es spannend. Ich finde es cool. Ja, es passiert unglaublich viel. Wir sind als Team agil genug, dass wir uns dafür nicht fürchten. Aber die Kundensicht darauf, zumindest von dem, was ich wahrnehme, ist eine ganz, ganz andere. Also die Kunden sind total eingeschüchtert davon, was da passiert. Ja, das ist eine Innovationsgeschwindigkeit, die überfordert den normalen Kunden total. Und gerade wenn das Risiko besteht, dass ein Anbieter, für den ich mich heute entscheide, um mir so eine Technologie einzukaufen, dass der in einem halben Jahr, in einem Jahr vielleicht obsolet wird, weil sich das ganze Thema überholt, das sorgt für Zurückhaltung, würde ich das mal nennen. Und umso wichtiger sehe ich so eine Plattform wie Zive, die das Risiko für den Kunden quasi wegabstrahiert. Also wir gehen ja hin und sagen, hey, egal was auf der LLM-Seite passiert, egal was Reasoning und Language Models und welche Richtung sich das weiterentwickelt und wer da am Ende das Rennen macht und wie die Anwendungsfälle sich entwickeln, wir sind dein Enterprise-Layer da oben drüber, dein Enterprise-Application-Layer und du kannst dich darauf verlassen, dass wir dir immer, und zwar wirklich auch kuratiert, also wir gehen da auch nicht blind vor, ja, wir werfen jetzt zum Beispiel auch nicht irgendwie DeepSeek mal ebenso über Nacht ins Rennen, weil wir uns genau angucken, okay, ist das ein Modell, was für europäische Unternehmen überhaupt in der Praxis geeignet ist? Die Antwort ist nein. Wir abstrahieren für den Kunden sozusagen dieses Risiko und auch die Notwendigkeit weg, auf diesem Innovationslevel selber Schritt halten zu müssen die ganze Zeit.
Das finde ich ein sehr schönes Bild, ja, weil du natürlich, wenn du dich zwischen die Enterprise Softwarelandschaft und die großen Modellanbieter stellst, ja, ihr habt ja die Konnektoren in sozusagen mein Tech-Stack, den ich halt in meiner Firma aufgebaut habe, und ihr geht halt hin und connectet die sozusagen mit den relevanten Modellen aus eurer Sicht, und wenn die sich ändern, dann passt ihr die halt an, ja, und so, dass ich sozusagen die Power der großen AI-Firmen, die sich da gerade auch noch verändert und wo auch nicht klar ist, was sich durchsetzt, auf jeden Fall immer nutzen kann. Das ist, glaube ich, eine gute Story, die kann ich total nachvollziehen. Ja. Und ich glaube, das ist total richtig erkannt, diese Unsicherheit, vielleicht auch sogar die Angst, ja, von so bestehenden Firmen in dieser Geschwindigkeit selber nicht mitzukommen. Ich habe jetzt einfach mit vielen Leuten auch gesprochen, die einfach verzweifelt so, die einfach verstanden haben, irgendwie, sie müssen da was tun, aber quasi einfach jemanden suchen, der jetzt Experte ist und sie da mal an die Hand nimmt. Ja, Top-Management, ja, die einfach sagen, hey, ich will das besser verstehen, was kann ich hier in meiner Rolle für meine Firma eigentlich alles machen? Aber es ist halt so schnell, ich habe den Überblick verloren und gibt es da irgendjemanden? Ich glaube, die Leute, die gibt es gar nicht so sehr. Ja, also es gibt ja auch irgendwie wenig Berater, die jetzt da mitkommen, und die es gibt, die sind halt sehr, sehr gefragt, glaube ich, gerade. Ja, und das, also diese Geschwindigkeit, das ist, glaube ich, ein ganz eigenes Thema, und das werde ich auch weiter beobachten. Aber du sagst, hast eben so im Nebensatz gesagt, dir macht Spaß und euer Team ist agil genug, um damit zu gehen. Ja, das finde ich einen wichtigen Satz, weil wie baut man denn in oder aus Hamburg jetzt gerade ein performantes Team auf, was dieses Thema, was du gerade beschreibst, also so eine neue AI-Form, Firma mit einer großen Vision sozusagen angeht. Vor allem, wo dann doch irgendwie im Silicon Valley nochmal deutlich mehr Geld investiert wird in neue AI-Themen als jetzt trotz eurer super Runde, ja, aber im Verhältnis, wenn du die Zahlen anguckst, ist es dann halt auch einfach nicht komplett riesig, und deswegen, wie ist dein Ding? Kriegst du gute Entwickler, wie läuft das? Da bin ich total interessiert.
Ja, also erstmal, da waren jetzt mehrere Sachen drin, auf die ich mal eingehen wollte. Ich hoffe, das klang eben nicht von dir beabsichtigt so an, als würde man in Hamburg kein geiles Unternehmen aufbauen können. Da würde ich absolut dagegen halten.
Ja, ich hoffe, man kann es, und ich hoffe, du sagst mir, wie es macht, weil das ist ja für andere Deutsche und vor allem Hamburger Founder ja wahrscheinlich jetzt total relevant. Also traue ich dir total zu, hast du ja auch schon gemacht, aber trotzdem gibt es da natürlich irgendwie schon immer wieder so Cases und einfach sehr konkrete Beispiele von ich kenne, die top ausgebildet sind, super Entwickler und die halt trotzdem jetzt halt für eine Firma in San Francisco arbeiten, weil sie dahin wegrekrutiert wurden. Ja, und ich meine, wie schaffst du es, gutes Talent für Saif zu gewinnen?
Ja, also ich würde generell erstmal vielleicht auch als Appell an die Hörer und alle da draußen irgendwie einmal mitgeben, ich mag dieses Mindset wirklich überhaupt nicht und ich appelliere an uns alle, dass wir ein selbstbewussteres Mindset entwickeln, als Deutsche und als Europäer. Wir haben enorm kluge Leute, wir haben Leute, die Bock haben und wir haben die intellektuelle Power und generell die Power, um da auch auf jeden Fall mithalten zu können. Ich glaube, wenn überhaupt, dann ist ein Grund dafür, dass wir es nicht tun, dass wir uns irgendwie zu klein machen. Ja, am Ende, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Und das muss man sich wirklich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Zu dem Thema Geld, das ist klar. Ja, im Valley ist natürlich viel, viel mehr Geld. Auf der anderen Seite muss ich dir auch sagen, Matthias, ein Top-Entwickler im Valley kostet auch 300.000. Und ein Top-Entwickler, also wirklich ein Top-Entwickler auf demselben Niveau in Hamburg oder im Rest von Europa womöglich, kostet vielleicht 150.000. Und dementsprechend relativiert sich dann vielleicht auch die Funding-Runde wieder so ein bisschen. Ja, der Marketing-Sales-Spend. Versuch mal einen guten Account-Executive für den amerikanischen Markt zu finden. Ja, da bist du bei 250.000 aufwärts. Ja, da reden wir natürlich auch über andere Gehaltsstufen und das relativiert dann vielleicht auch die Rundengrößen wieder. Ja, und wenn man jetzt unsere Rundengröße nimmt, wir haben ja $3.2 million, also 2,9 Millionen Euro geraced von Headline in der Pre-Seed. Also wirklich als allererstes Geld, was in die Firma reingeflossen ist. Und
was mega ist, ne? Don't get me wrong. Ja, ich will das.
Also wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, ja, also eine Pre-Seed im Valley ist ja im Schnitt gerade so bei 5 Millionen. Im AI-Bereich vielleicht 5 bis 10 Millionen. Ja, aber wenn man sozusagen unsere Kosten mal als die Hälfte annimmt von dem, was eine Silicon Valley Company ausgeben müsste, dann wäre das ja äquivalent zu einer 6 Millionen Runde. Und das finde ich dann schon wieder ganz okay.
Okay, fair gekontert. Und aber sitzt ihr in Hamburg oder arbeitet ihr fully remote? Also rekrutierst du global oder doch lieber zentral?
Also wir sind full remote tatsächlich. Warum eigentlich? Also schon natürlich auch, weil ich meinen Talentpool nicht auf einen bestimmten Standort begrenzen wollte. Aber wir heiern in der Zeitzone. Also wir heiern sozusagen in der mitteleuropäischen oder angrenzenden Zeitzone, so dass wir nämlich parallel arbeiten. Also wir haben ein Arbeitsmodell etabliert, bei dem wir sagen, wir sind zwar remote, aber was ich trotzdem nicht aufgeben möchte, ist so dieses ad hoc schnell zusammenarbeiten, direkt Sachen miteinander abklären, also einfach dieser Startup-Vibe, den man ja normalerweise hat, wenn man mit 10 Leuten in der Abstellkammer sitzt. Ja, und das machen wir, indem wir alle immer online sind. Also alle sind dauerhaft online und ansprechbar. Das heißt, wenn ich hier gleich aus dem Podcast rausgehe, schalte ich mich wieder bei unserem Discord drauf und kann sofort mit allen anfangen zu reden. Leute können direkt auf mich zukommen und sagen, ey Jan, hast du 5 Minuten? Würde gerne mit dir XYZ absprechen. Und damit das aber funktioniert, müssen wir einigermaßen in derselben Zeitzone sein.
Okay, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ganz viele Varianten, die ausgetestet wurden, aber ich verstehe, vor allem jetzt in der Anfangsphase von der Firma, verstehe ich genau, was du meinst. Ne? Dieses, du willst nicht eine Idee haben und dann irgendwie auf morgen früh warten, bis der Kollege irgendwie in Bali dann geantwortet hat, ja, weil er halt gerade noch schläft.
Okay. Ja, A das und B will ich vor allem kein Meeting buchen müssen. Ja, also was aus meiner Sicht eines der größten Missverständnisse ist mit Remote-Arbeit. Also ich glaube, Remote-Arbeit hat halt eine große Schwierigkeit, nämlich alles, was du irgendwie mit, alles, was kollaborative Arbeit ist, musst du entweder asynchron machen, also Slack und Teams und so, oder du musst halt ein Meeting buchen. Ja, und das fördert halt aus meiner Sicht so ein vicious circle rund um Meetings, Meetings, Meetings. Die Kalender werden immer voller, Leute sind immer mehr in Meetings, dadurch werden noch mehr Meetings gebucht, weil wenn ich mit Jan nicht ad hoc sprechen kann, muss ich mir ein Meeting bei ihm buchen, sein Terminkalender ist voll, dann reserviere ich mir schon mal für nächste Woche was. Und das ist wirklich so ein Teufelskreis, in den man dann häufig reinkommt. Und ich glaube, das verstehen wirklich viele nicht, wenn es um Remote-Arbeit, diese ganze Diskussion auch um Performance und was auch immer geht, das hat was mit Kollaboration und Arbeitsmodus zu tun. Ja. Und nicht mit Wille oder Kontrolle oder so.
Ja, finde ich mega. Ich glaube, das ist klingt klein, aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, und wo ihr vielleicht einfach so natürlich reingeschlittert seid, aber es ist so, ich höre da immer genau hin, weil Remote machen ja viele, aber bei wenigen funktioniert es wirklich gut. Ja, irgendwie in meiner Erfahrung. Aber das sind dann halt die Details, irgendwie, an denen es halt dann irgendwie hängt. Also nehme ich mal mit, irgendwie selbe Zeitzone und halt einfach möglichst wenig Meetings und dadurch halt einfach spontan erreichbar sein, ja, um diesen Meeting-Cycle irgendwie zu durchbrechen. Okay, verstanden. Hast du das gesagt, 2022 habt ihr angefangen, drüber nachzudenken, gegründet. Das heißt, ihr seid noch relativ jung. Ja, wo siehst du dich denn? Ich meine, man fragt immer, wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich würde das jetzt mal auf Ende des Jahres irgendwie begrenzen, weil viel weiter traue ich mich eh nicht. Ja, aber was ist so das Ziel für 2025 bei Seif?
Also für uns ist jetzt natürlich das Ziel, uns so schnell wie möglich in eine Position zu bringen, dass wir die nächste Runde raisen können. Um wirklich dann das Wachstumskapital einzusammeln, mit dem wir voll durchstarten können. Also die 3 Millionen sind nett, ja, aber jeder, der schon mal ein Startup aufgebaut hat, weiß auch, 3 Millionen, wenn du ein komplexes Produkt baust und auch einen komplexen Sales-Prozess hast, ja, wir machen ja Enterprise-Sales, das ist auch nicht super viel. Also wir müssen jetzt in die Position bringen, dass wir diesen nächsten Schritt gehen können. Und das bedeutet für uns vor allem, dass wir jetzt Early Traction zeigen, also einfach jetzt zeigen, dass wir einen Funnel aufgebaut bekommen, der wirklich verlässlich auch zu Neugeschäft führt.
Mhm. Ich glaube, sozusagen deine Gründer-Historie spricht dafür. Ich glaube, die Produktstory teilen alle, ist, glaube ich, groß genug und genau, also total nachvollständig jetzt für die Zeit irgendwie. Das heißt, du sagst, jetzt müsst ihr noch einfach Zahlen liefern, die halt diese Traction halt beweisen. Ich finde es auch spannend, weil du gerade sagst, klar, Enterprise Sales, ich brauche halt irgendwie eine Sales-Mannschaft, die halt diese großen Kunden knacken kann. Und ich brauche halt irgendwie Entwickler, die halt so ein komplexes Produkt halt bauen und weitertreiben. Du bist ja, hast gesagt, du hast das selber programmiert früher irgendwie mit 12, bist aber immer Founder-CEO, das heißt, du bist ein CEO mit Programmierkenntnissen. Also wie seid ihr da aufgestellt? Hast du einen CTO, hast du noch einen zusätzlichen Tech-Co-Founder oder wie ist da das Leadership-Team zusammengestellt?
Also ich bin eigentlich ein typischer Product-CEO. Also meine Passion ist Product. Okay. Und für mich war auch immer Programmierung nur Mittel zum Zweck, um Product zu erschaffen. Ich bin kein Vollblut-Tech-Nerd. Und das war auch bei Halo immer meine Rolle. Also ich hatte immer die Verantwortung für das Produkt, die Produktvision. Bin insofern im Herzen eigentlich so ein, ich sag mal, am ehesten vielleicht Product-Marketer, Product-Manager. Bei Seif habe ich einen technischen Mitgründer. Geht auch gar nicht anders, weil ich musste bei Halo, als wir dann irgendwie ein paar hundert Mitarbeiter waren, dann auch irgendwann aufhören mit dem Programmieren. Das heißt, ich habe technologisch den Anschluss verloren, ich programmiere auch nicht mehr. Das heißt, ich brauche einen technischen Mitgründer und in dem AI-Thema ist die Komplexität sowieso nochmal deutlich höher. Das heißt, da brauchte ich wirklich ein richtiges Genie an meiner Seite, den ich auch mit dem PS gefunden habe. Ich habe aber bei uns jetzt quasi 2 Hüte auf. Also ich habe natürlich diesen Hut auf als Product Lead, Product Visionär, aber natürlich auch den ganzen Go-to-Market-Teil, also Marketing, Sales, Partnerschaften, Customer Success.
Okay, aber ihr seid zu zweit quasi, ja? Hab ich verstanden. Und ja. Du hast ja einen Co-Founder reingeholt, der einfach an den AI-Themen jetzt einfach noch näher dran war. Ihr hattet bei Halo, glaube ich, ja, so ein paar hundert Mitarbeiter, hast du gesagt, ne? Glaube ich, über 300. Wie ist das so vom Gefühl, wenn man aus einem Laden kommt mit 300 Leuten und den ganzen entsprechenden Reports und Ebenen und dann fängst du neu an und dann seid ihr erstmal zu zweit? Und wie viel seid ihr jetzt gerade?
Wir sind so ein Team von 15 aktuell. Ist super cool, muss ich sagen. Also ich kann beidem was abgewinnen, aber die Agilität, die wir jetzt haben, ist natürlich mega. Ja, macht super Spaß und wir fahren ja auch so eine Senior-Only-Policy, also keine Juniors, sondern nur wenig Leute, ganz geringer Headcount, viel über Automatisierung, AI logischerweise. Versuchen wir natürlich auch unser eigenes Produkt so gut wie möglich einzusetzen und sind dementsprechend klein, agil, haben super schnelle Turnarounds. Für mich bedeutet es auch, dass ich wieder voll operative Arbeit schrubbe, ne? Also ich baue Kampagnen, ich schreibe Content, ich mache Sales Calls, also bin da auch wieder voll im Grind.
Ja, genau. Und ich meine, das kann einem ja auch auf den Sack gehen, wenn man das mal gemacht hat, aufgebaut hat, dann abgegeben hat, ein super Team hat, was es dann irgendwann auch auf einem richtig hohen Niveau gemacht hat und jetzt gehst du hin und kannst halt keinem die Kampagne rüberschieben, sondern musst du halt wieder selber machen. Aber du findest da Energie drin und Spaß.
Ja, also ich kann beiden unglaublich viel abgewinnen. Ja, das, was wir jetzt was jetzt halt cool ist, sind die schnellen Turnarounds und das schnelle Feedback. Wenn du eine größere Kugel schiebst, dann dauert alles länger. Ne? Wenn du Veränderungen bewirken willst, dann braucht alles sehr viel Vorlauf, sehr viel Planung, sehr viel Kommunikation. Dafür ist natürlich die Wucht viel, viel größer. Also wenn du eine Sales-Mannschaft von 100 Leuten irgendwie auf einen neuen Prozess umbaust und du merkst nach einem halben Jahr, okay, jetzt fängt das richtig an zu fliegen, dann fliegt es halt aber auch richtig. Hm. Ja, und beidem kann ich was abgewinnen.
Okay, cool. Das muss man ja, man entwickelt sich ja auch persönlich in so einer Rolle, wenn man 12 Jahre eine Firma aufbaut und irgendwie von, ne, von ganz am Anfang bis zu einer relativ großen Länge hast du ja auch einfach selber dich entwickelt und dann dieser Schritt zurück zu null, der fällt manchen, glaube ich, einfacher und macht mehr Spaß und andere versuchen dann halt einfach, was halt schwierig ist, habe ich festgestellt, du kannst halt nicht eine neue Firma gründen und direkt bei irgendwie 10 Millionen ARR anfangen mit einem ganz neuen Produkt, ja, und irgendwo anders reingehen, wo jemand anders da hingekommen ist, fühlt sich halt nicht an wie dein eigenes Baby. Das heißt, man hat irgendwie keine Wahl, als dass man halt nochmal durch diese Phase durch muss und die muss man dann halt einfach mögen. Aber ist doch cool, das hört sich alles sehr gut an. Ich habe auch im Zwischenkontext gerade nochmal mitgenommen, Senior Only ist auch so ein kleiner Nebensatz von dir gewesen. Ich glaube, das hilft auch in so einem gesunden Remote-Setup, wenn man halt einfach Leute hat, die schon ein bisschen Berufserfahrung haben, einfach wissen, was sie können, auch was sie nicht können. Ja, und um glaube ich, in dem Setup einfach effektiv arbeiten zu können. Ich glaube, da sind halt jüngere Kollegen leiden unter Remote-Setups, glaube ich, viel mehr. Ja, weil Role Models fehlen, weil einfach so du einfach nicht mal eben nebenan gucken kannst oder halt vielleicht mehr Hemmungen hast, irgendwie was zu fragen. So meine Erfahrung hier in verschiedenen Kontexten, die ich gesehen habe.
Ja, also 100%. Also aus meiner Sicht ist es vor allem auch so das Basis-Skillset von Zusammenarbeit, was unglaublich hilft. Das ist jetzt völlig unabhängig von der Rolle. Also ich sage mal ein Beispiel. Ne? Natürlich mache ich mit meinen Leuten regelmäßige One-to-One-Meetings. Und ich musste nicht einer Person erklären, was ein One-to-One-Meeting ist und wie das abläuft. Alle wussten genau, wie es funktioniert. Wir sind ins One-to-One-Meeting rein und die Leute waren vorbereitet und es funktioniert einfach. Und das liegt einfach daran, dass wir Leute haben, die in dynamischen Tech-Umfeldern schon mindestens 5 Jahre lang gearbeitet haben und dementsprechend wissen, wie der Hase läuft.
Ja, fair. Alright, also 15 Leute, kannst du was zum Umsatz sagen, Anzahl Kunden, so ein bisschen ein paar KPIs, das für eine Größe für Seif haben, wo ihr gerade steht?
Ja, also ich kann so ein bisschen Pi mal Daumen sagen. Also wir haben jetzt ein paar Dutzend Kunden live, das sind so in Summe so um die 30.000, 40.000 User, die wir jetzt auf der Plattform haben, also schon ordentlich, das sind für uns auch ein paar hunderttausend ARR. Also das große Ziel, das wir halt jetzt mit voller Kraft verfolgen, ist halt die 1 Million ARR zu knacken, weil wir das so ein bisschen auch gleichsetzen mit dem, was ich vorhin gesagt habe, ne? Dass wir uns in die Position bringen, jetzt die nächste Runde anzugehen auch.
Ja. Und perspektivisch, du hast ja gesagt, eine 3-Millionen-Firma willst du nicht aufbauen, die soll groß werden. Ja, also die Reise von der 1 Million ARR, hast du, was ist der Plan in deinem Kopf? Ja, also wird sich wahrscheinlich alles ganz anders entwickeln, aber macht ihr wenige fokussierte Enterprise-Accounts, in die ihr immer weiter reinwachst? Irgendwie wollt ihr global agieren? Also wie ist die Roadmap, um die 100-Millionen-Company aufzubauen?
Ja, du, tatsächlich habe ich da einen relativ klaren Fokus auf Europa. Ja, also wer mir auf LinkedIn folgt, der weiß auch, ich poste häufiger auch mal so über politische Themen und eine Sache, die mir halt wirklich Sorge bereitet, ist so diese technologische Abhängigkeit, die wir als Europäer halt von anderen haben, also insbesondere in den USA, aber perspektivisch eben auch China, wenn wir nicht hinterherkommen. Ja, und gerade beim Thema AI, ich habe das am Anfang schon mal so angedeutet, also was ich da halt sehe, ist, dass im Prinzip jede Geschäftstransaktion wird irgendwie in irgendeiner Form AI involvieren. Ja, und wenn wir das immer einkaufen müssen, dann zahlen wir so eine Art Transaktionssteuer, weil wir immer einen kleinen Rake sozusagen von unserer Business-Transaktion für die LLM-Kosten irgendwohin abdrücken müssen.
Also vergleichbar in meiner Zeit zu Online-Marketing, ja, weil jede Kampagne hat halt Google oder Facebook halt irgendwie mitverdient, ja.
Und ja, sich ich heute so. Ja, voll. Ja, und das sehe ich halt mit AI auch, aber bei Online-Marketing hätte ich noch gesagt, da gibt es zumindest keine keine strategische Abhängigkeit. Ne? Also wenn Google Europa abschalten würde, dann würde unsere Wirtschaft nicht zusammenbrechen. Aber wenn künftig jede Business-Transaktion auf AI basiert und das dann irgendwie dicht gemacht wird, also keine Ahnung, ja, Trump hätte halt einen massiven Hebel plötzlich in der Hand zu sagen, ey, ich schalte euch AI ab und dann funktioniert in eurer Wirtschaft erstmal gar nichts mehr. Ja, und ist eine lange Herleitung zu meiner Vision. Also ich habe schon so das Bild im Kopf, dass Zive der de facto Standard wird als Enterprise Application Layer für europäische Unternehmen. Also ich möchte eigentlich der absolute europäische Marktführer sein. Ich möchte, dass in Europa jedes Unternehmen unsere Plattform nutzt, um seine AI-Use Cases zu implementieren.
Haben wir auch eine Headline für den Podcast gefunden. Okay. Das ist eine sehr klar definierte Vision. Ich finde aber die Argumentation, die du da vorgeschoben hast, die finde ich gar nicht unwichtig. Also insbesondere in der aktuellen Phase, in der wir ja sind, nochmal wichtiger. Ich glaube, generell hatte ich auch schon ein paar Mal diese Diskussion, dass AI auch im Wesentlichen von irgendwie Mitte 20-jährigen männlichen Weißen und irgendwie Chinesen geschrieben wird. Ja, stellt ja auch so ein bisschen die Frage der Diversität der AI am Ende oder der Entscheidung. Also wie reflektiert sich das dann am Ende? Aber wenn sie halt auch nur von bestimmten Nationen kontrolliert wird, genauso schwierig. Ne? Also da sind viele große Metathemen drin. Ich finde es gut, dass du so die Fahne für Deutschland, für Europa hier schwenkst. Ich teile total, dass wir, glaube ich, super ausgebildete und super smarte Leute hier haben. Und ich glaube auch, dass wir da selbstbewusster sein können und sollten. Ja, also das unterstütze ich. Und deswegen versuche ich ja auch die ganzen spannenden Themen hier im Dach irgendwie aufzuarbeiten und zu verstehen und zu verfolgen. Jetzt nochmal zum Abschluss für andere Founder, die jetzt hier zuhören. Die super spannende Geschichte. Ich glaube, du hast einen Track Record, du hast jetzt ein neues, mega spannendes Thema und du hast ja da einen Case rausgesucht. Trotzdem hast du dich ja, oder gerade deshalb hast du dich ja einfach mit verschiedenen AI-Themen beschäftigt und mit vielen Leuten geredet. Wie viel Zeit, würdest du sagen, sollte man als Founder, CEO von einer bestehenden Softwarefirma aktuell damit verbringen, sozusagen sein Geschäftsmodell neu zu denken? Ja, mit AI abzugleichen, also was muss ich ändern, was muss ich einbringen, was muss ich vielleicht komplett neu starten? Was ist da deine Perspektive? Das ist so eine Frage, die mich gerade immer beschäftigt. Ja, mache ich meine Softwarefirma und streue so ein bisschen AI drüber, über alle Produkte noch ein bisschen AI glänze, oder muss ich vielleicht einfach auch mal wirklich hart raus, mir eine Woche Zeit nehmen und überlegen, würde ich die Firma, wenn ich sie heute neu baue, nochmal komplett anders bauen?
Kann ich nicht so pauschal beantworten. Hängt für mich von der konkreten Value Proposition ab. Also abstrakt würde ich sagen, würde ich mit der Frage anfangen, verändert sich meine Value Proposition durch AI grundsätzlich oder nicht? Ja, also ich sag mal, nimm mal Halo als Beispiel. Ja, ich meine, da sitze ich ja auch im Board und bin natürlich auch an den Diskussionen viel beteiligt, die wir da auch rund um AI führen. Halo ist eine Intranet- und Employee Experience-Plattform. So, und der Haupt-Value, den diese Plattform liefert, ist ein Begegnungsort, ein digitaler Kommunikationsort zu sein für Unternehmen. Insbesondere mit dem Ziel auch, relevante Informationen und relevante Kommunikation an die Mitarbeiter ranzubringen. Und dieser Value verändert sich durch AI erstmal grundsätzlich nicht. Es verändert sich höchstens, wie das passiert. Also das Was verändert sich nicht, das Why auch nicht, aber das Wie vielleicht ein bisschen. Ja, und dann gibt es vielleicht andere,
also konkret, andere Beispiele. Dass du sagst, ich baue jetzt AI-Prozesse ein, um Informationen besser oder einfacher, effizienter zu strukturieren, noch krasser zu customizen, dass wirklich Halos schafft, für den einzelnen Mitarbeiter wirklich so ein komplett uniques Dashboard zu bauen, weil ich halt einfach viel einfacher Informationen clustern, strukturieren und mit dessen Historie kombinieren kann. Oder
ja, genau. Also in dem Kontext würde ich sagen, ist AI einfach eine evolutionäre Technologie, die einfach eine Produktverbesserung ermöglicht in verschiedensten Bereichen. Dann gibt es aber auch Bereiche, die komplett revolutionär sind. Ja, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Filmproduktionssoftware mache, dann würde ich mir schon die Frage stellen, werden Filme, so Adobe Premiere mäßig, werden die immer noch mit so einer Zeitleiste da unten entwickelt? Oder funktioniert das in der AI-Welt halt komplett anders? Und da würde ich zu letzterem tendieren. Und insofern wäre meine Antwort auf die Frage halt einfach, es hängt so ein bisschen vom Fall ab.
Fair, aber fand ich trotzdem gut, einfach da nochmal so ein bisschen auch einfach in die Fragestellung reinzugehen, ja. Das Why, das What und das How, ja. Okay, habe ich verstanden. Und ich meine, das ist ja genau, hast ja auch genau richtig beantwortet, du bist halt in zwei Firmen jetzt drin, ja. Eine Legacy-Firma, die halt schon
Hey. Legacy ist es nicht.
Weil Legacy für dich dann vorbei ist, oder was?
Legacy, na, keine Ahnung, ist das für dich nicht negativ konnotiert irgendwie, Legacy?
Ich glaube, viele Menschen wollen noch eine positive Legacy aufbauen. Established. Okay, fair enough. War nicht null negativ gemeint in meinem Kontext. Aber genau, eine Established Company, die natürlich einfach schon nicht nur Leute, sondern Prozesse, Kunden, Beziehungen und so. Das ist ja auch alles langsamer. Finde ich total spannend, dass du diese beiden Perspektiven hast. Das ist auch der Grund, warum wir dich zu unserem SaaS Leadership Dinner in Hamburg am 5. Mai eingeladen haben. Das ist der nächste Touchpoint, wo wir uns sozusagen auch persönlich sehen. Ich freue mich, das sind ja noch knapp 2 Monate. Bis dahin wird sich wahrscheinlich Saif auch nochmal 2-mal gedreht haben bei der aktuellen Entwicklungsgeschichte. Freue ich mich auf ein Update. Wird, glaube ich, ein mega Abend. Und bis dahin drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Wir beenden den Podcast hier immer mit so einer Restaurantfrage. Ja. Wir treffen uns zwar in Hamburg in einem Restaurant, aber ich bin mir sicher, als alter Hamburger hast du noch ein paar mehr, vielleicht aber auch ganz woanders. Gibt es so einen kleinen kulinarischen Geheimtipp von dir? Irgendeine Kaschemme oder ein 3-Sterne-Michelin-Restaurant, was kein anderer kennt außer dir und was wir mal in unsere Gourmet-Liste reinschreiben sollen?
Oh, also ich muss ja sagen, ich bin gar kein Gourmet-Typ. Ich brauche einfach so normale, bodenständige Küche. Am liebsten Italiener. Und da gibt es in Harvestehude einen ganz kleinen Souterrain Italiener, der heißt Positano. Das ist mein kleiner Geheimtipp. Grüße an Enzo. Er wird diesen Podcast niemals hören.
Aber komm jetzt mal so komische Software-Fauna rein und sagen mal so, hey Enzo, Grüße von Jan. Das eher. Okay, Positano, dann packen wir in die Shownotes. Italiener in Hamburg und war, also wir haben von Pommesbude bis irgendwie ultra scharfer Koreaner in New York, haben wir eine sehr, sehr große Breite und sehr wenig Gourmet, to be honest. Aber ich freue mich immer, wenn man so ein bisschen um die Welt rumkommt, wenn man halt so einen Aufhänger hat, irgendwo mal hinzugehen, was jetzt nicht in den Top 10 irgendwie bei weiß nicht, besten Restaurants steht. Cool, gibt ja auch so einen persönlichen Touch. Ich freue mich, Jan, irgendwie mega Story, ja, also insgesamt fand ich total gut, dass das hier nicht nur inhaltlich bei Saif, sondern auch so ein bisschen europapolitisch geworden ist oder halt hier so ein bisschen eine Motivation für ein größeres Thema gegeben hat. Vielleicht auch ein guter Engel da ein bisschen häufiger reingehen in Zukunft, auch bei den anderen Foundern. Insofern danke für den Anstoß. Viel Erfolg mit Saif. Hört sich mega, mega gut an und wir sehen uns in 2 Monaten. Bis dann.
Jo, danke für die Einladung. Bis bald.
Ja, und dann aus der News Corner hier am Ende vom Podcast immer. 4.4. ist Circus. 5.5. ist unser Leadership Dinner in Hamburg, wo dann auch der Jan in Persona da sein wird und wir nochmal ein bisschen die aktuelle Situation des B2B SaaS-Markts aus seiner Sicht diskutieren werden. Ich freue mich, euch alle in Berlin in 3 Wochen zu sehen und in Hamburg dann in 2 Monaten. Bis denn, der Matthias.